Kinder reproduzieren halt einfach vieles, was Eltern auch sagen.
Plakate der AfD hängen und mein Kind fragt, ne, was heißt denn das?
Rassismus ist auch ein Begriff, von dem sich viele Menschen nach wie vor distanzieren.
Ich möchte meinem Kind Worte dafür geben, was es erlebt.
Sich ein Selbstbewusstsein entwickelt. Mehr, glaube ich, geht nicht. Davon kann man Menschen nicht schützen.
Weder die Erfahrung von der Mutter noch die Erfahrung vom Vater 1:1 gemacht haben.
Die werden dich nie als weiß betrachten. Du musst immer besser sein.
Mit welchen Worten spreche ich darüber? In welchem Alter spreche ich darüber?
Also das N-Wort habe ich schon früh hören müssen, und zwar regelmäßig.
Mein Kind sagt, komm aus Deutschland, und das wird eben nicht akzeptiert.
LehrerInnen, die Rassismen reproduziert haben.
Ganz oft von der Gesellschaft die familiäre Verknüpfung abgesprochen wird.
Das ist auch noch ihr Kind. Wie? Sie ist auch ihr Kind? Zu wem gehört das Kind?
Bist du wirklich sicher, dass das dein Kind ist?
Ich bin dunkelweiß, oder?
Anna
und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast. Hi Anna, wie geht's dir heute?
Hallo Anna. Ja, mir geht's ganz gut. Ich sitze hier zwischen Umzugskartons, aber ich habe eine Tasse Punsch bei mir. Also ich bin ready für die Folge. Und wie geht's dir?
Mir geht's richtig gut. Ich freue mich total auf das heutige Thema. Es ist ja eigentlich auch das Thema, was uns zusammengebracht hat. Und gleichzeitig hatten wir ziemlich Respekt davor, darüber im Podcast zu sprechen. Deswegen ist es jetzt im Prinzip auch erst nach einem Jahr Podcast soweit, dass wir uns da dran getraut haben. Denn heute geht es darum, was es heißt, wie wir als weiße Mütter ein schwarz gelesenes Kind großziehen. Die Folge ist uns total wichtig, gerade weil wir für unsere Kinder natürlich eine gesellschaftliche Veränderung wünschen. Und muss auf jeden Fall dann auch bei uns anfangen. Und als weiße Mütter haben wir dann aber auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen absurde Rolle, in der wir versuchen, unser Kind vor Rassismus zu beschützen und das dafür vorzubereiten. Aber gleichzeitig sind wir selbst auch Trägerin und Nutznießerin dieses Systems und müssen mit diesem, ja, mit diesem Paradox und dieser Spannung auch irgendwie einen Umgang finden.
Ja, und genau deshalb haben wir ja auch eine besondere Verantwortung, uns eben mit Rassismus im Allgemeinen, aber auch mit dem Rassismus, den wir eben in unseren Gedanken, in unserem Handeln in uns tragen, auseinanderzusetzen. Und das ist ein langer Lernprozess, der, glaube ich, für uns auch immer andauern wird und nie aufhört. Und das wollen wir uns eben in dieser Folge heute näher angucken. Wir richten uns mit der Folge explizit an weiße Elternteile, deren Kinder von Rassismus betroffen sind, und teilen unsere Erfahrungen als weiße Mütter mit euch. Sprechen aber nicht nur über schwarze Lebensrealitäten, sondern auch mit jemandem, der eigene Expertise mitbringt, persönlich und beruflich. Und die Person stellen wir euch nachher vor, wollen jetzt aber erstmal einsteigen mit ein paar Definitionen, mit ein paar Begriffsklärungen. Wenn wir uns mit dem Thema Rassismus beschäftigen, müssen wir uns natürlich erstmal überlegen, was genau das bedeutet. Also wir behandeln Rassismus als die Tatsache, dass Menschen in Gruppen eingeteilt werden und dann hierarchisch bewertet werden. Auf Grundlage von äußeren Merkmalen oder aber auch kulturellen Zuschreibungen. Diese Unterscheidung oder diese Einteilung ist aber kein natürlicher Unterschied, der einfach so existiert, sondern es ist eine historisch gewachsene Ideologie, die sich eben bis heute in gesellschaftlichen Strukturen verfestigt. Rassismus sorgt eben dafür, dass eine Gruppe Vorteile hat, in diesem Fall eben weiße Menschen, und dadurch auch die Benachteiligung anderer nicht weißer Gruppen rechtfertigt. Die Rassismusforschung zeigt außerdem ganz klar, dass eben das Konstrukt, das Rassismus zugrunde liegt, nämlich der Rassen, nicht existiert. Es gibt keine menschlichen Rassen, sondern Rassismus erzeugt erst die Vorstellung davon, es gäbe Rassen. Und dieser Prozess wird Rassifizierung genannt. Rassifizierung beschreibt, wie Menschen durch gesellschaftliche Praktiken bestimmten Gruppen zugeordnet werden, die eben dann als anders oder fremd markiert werden und abgewertet werden. Und festgemacht wird das Ganze an Unterschieden wie beispielsweise Hautfarbe, Name, Sprache. Diese werden genutzt oder auch erfunden, um Gruppen dann zu homogenisieren, also zu vereinheitlichen. Was da natürlich auch ganz wichtig ist zu besprechen, sind die Begriffe weiß und schwarz. Anna, wie verstehen wir die beiden Begriffe?
Ich lehne mich da mal an ein FAQ des Braunen Mobs. Das war mal eine schwarze deutsche Media-Watch-Organisation. Und ich finde, die haben das super verständlich auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt haben, wir arbeiten mit diesen Begriffen schwarz und weiß nicht als echte biologische Tatsachen, sondern als Gesellschaftskonstrukte. Und warum wollen wir diese Worte überhaupt benutzen? Wir möchten die benutzen, um verschiedene Hintergründe, Sozialisation und Lebensrealitäten zu beschreiben und nicht primär Äußerlichkeiten. Es geht nicht primär um Hautfarbe, also Eine weiße Person kann auch von der Hautfarbe her dunkelbrauner sein als eine schwarze Person. Sie bleibt aber trotzdem weiß darüber, welche Rasse ihr in diesem Rassifizierungsprozess zugeschrieben wird und deshalb auch die Privilegien, die sie dadurch genießt. Und gleichzeitig werden damit eine unglaublich große und vielfältige Anzahl an Individuen ganz stark homogenisiert, also ganz stark vereinheitlicht und einer Gruppe zugesprochen. Obwohl natürlich, wenn wir jetzt sagen, alle europäischen Weißen, so von Schweden bis Südspanien, kann man niemals einer Gruppe zuordnen. Genauso wenig geht das auch mit allen anderen Menschengruppen nicht. Und es sind auch nicht alle weißen Menschen ein Volk oder alle schwarzen Menschen ein Volk, sondern dieses Wort brauchen wir nur dafür, um darüber sprechen zu können, welche sozialen Gemeinsamkeiten aus diesem Konstrukt des Rassismus entstanden ist. Zum Beispiel, dass schwarze und weiße Menschen unterschiedliche Chancen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt haben. Also es geht nicht um biologische Eigenschaften, sondern um gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten. Und daraus folgt auch, in vielen Kontexten brauchen wir diese Worte gar nicht. Zum Beispiel, wenn ich erzählen möchte, dass mein Nachbar mir Plätzchen vorbeigebracht hat, ist es ziemlich egal, ob diese Person jetzt der schwarzen oder weißen Konstruktion zuzuordnen ist, weil das hat ja in dieser Interaktion überhaupt keine Relevanz.
Das heißt, es muss auch nicht für alle Menschen gelten, die von Rassismus betroffen sind, dass sie sich selbst als schwarz definieren. Auch beispielsweise muslimisch gelesene Personen können Rassismus erfahren. Oder in Deutschland ist auch der Begriff Afrodeutsch als Selbstbezeichnung für schwarze Menschen sehr, sehr gängig. Und grundsätzlich gilt, dass man eben einfach die Selbstbezeichnung benutzen sollte, die das Gegenüber für sich gewählt hat. Wenn wir über die Erfahrungen von schwarzen Menschen sprechen im System Rassismus, müssen wir aber natürlich auch die Privilegien oder die Seite der weißen Menschen betrachten. Und genau das macht Critical Whiteness, also kritisches Weißsein, beschäftigt sich eben kritisch mit dem Weißsein, so wie wir das jetzt hoffentlich auch hier im Podcast machen, weil es eben genauso wichtig ist, dass wir die ProfiteurInnen von diesem System mitdenken, weil wir nur so verstehen können, wie Rassismus funktioniert. Topoka Ogette beschreibt den Zustand, in dem weiße Menschen leben, bevor sie sich mit Rassismus beschäftigen, als Happy Land. Sie sagt, dass Happy Land existiert, damit Menschen von der Ausbeutung anderer Menschen profitieren können und sich dabei trotzdem gut fühlen können. Also es geht dabei um die Erhaltung des positiven Selbstbilds von weißen Menschen. Das Tragische ist aber natürlich, dass Rassismus der Boden ist, also das Fundament, aus dem Happy Land besteht. Ogette beschreibt weiter, dass wir eben alle in einer Welt aufgewachsen sind, in der Rassismus seit Jahrhunderten ganz tief verankert ist. In Sprachen, Medien, im Bildungssystem, in Geschichten, die wir uns erzählen und auch in den Gedanken. Und deshalb werden weiße Menschen automatisch in dieses System hinein erzogen, ohne es bewusst zu wollen oder zu wählen. Und Happy Land sorgt eben dafür, dass wir das große Ganze nicht sehen. Und genau deshalb ist die kritische Auseinandersetzung mit Weißsein so wichtig. Jetzt gibt es natürlich auch Länder, wo die Mehrheit der Menschen schwarz ist. Anna, gibt es denn zum Beispiel in solchen Ländern dann auch Rassismus gegen weiße Menschen?
Ja, der Kommentar kommt ganz oft, deswegen lass uns das jetzt einmal gleich mit abfrühstücken. Rassismus per Definition kann gar nicht gegen weiße Menschen existieren. Natürlich kann man als weißes Individuum auch Diskriminierung erfahren, ganz klar. Aber es kann nicht rassistisch sein, denn das, was wir vorher beschrieben haben, diese Hierarchisierung von Gruppen, die ist nicht willkürlich. Also die können nicht einfach durcheinander gemixt werden und jede beliebige Gruppe stellt man mal ganz oben hin und sagt, das sind jetzt die Macht haben und irgendeine andere Gruppe kommt nach unten. Nee, sondern das ist eine historische, über Jahrhunderte etablierte Machtstruktur, die weltweit existiert und an der stehen wir als weiße Menschen oben an der Spitze und schwarzen Menschen in den meisten Fällen in der Kategorisierung dieser Hierarchisierung der Macht ganz unten. Und auch wenn man das auf individueller Ebene vielleicht Diskriminierung erfährt oder was weiß ich, irgendwo keinen Platz bekommt oder ne, auf irgendeine Art und Weise ausgeschlossen wird, ist das nicht vergleichbar mit den globalen Machtverhältnissen und dem strukturellen Rassismus, den von Rassismus betroffene Menschen erfahren.
Ja, dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit, unseren Gast vorzustellen. Wir freuen uns sehr, dass heute Serge Palassi bei uns ist.
Genau, Serge, du bist selbst Vater, du bist selbst mit einer weißen Mutter aufgewachsen in Deutschland. Du beschäftigst dich beruflich mit Rassismus und vor allem mit der Kontinuität des Kolonialismus. Möchtest du dich selbst vorstellen, ein bisschen was zu dir erzählen?
Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung und da erzähle ich gerne kurz ein bisschen was zu mir. Ich bin beim Eine Weltnetz NRW als sogenannter Fachpromotor tätig. Es geht vereinfacht darum, also Inhalte, globale Themen raus in die Gesellschaft zu tragen und bei mir ist so ein Fokus auf Dekolonisierung, auch ein bisschen einen geografischen Fokus auf dem afrikanischen Kontinent, wobei der Fokus ist eigentlich bei mir die transatlantische Umverteilungsgeschichte und ihre Folgen für die Gegenwart. Und Rassismus ist halt eine Folge, ne, die sozusagen ohne diese transatlantische Umverteilungsgeschichte nicht zu erklären wäre.
Ja, danke, dass du heute hier bist und dich mit uns mit diesem Thema auseinandersetzt. Denkt ihr denn, müssen wir überhaupt noch über Rassismus reden? Ist es immer noch ein Thema oder ist das jetzt nicht mittlerweile in der Gesellschaft angekommen? Oder wie meine Tante auch mal gesagt hat, sind denn unsere Kinder wirklich noch von Rassismus betroffen? Stellt sich da wirklich noch jemand hin und übt Gewalt, sei es jetzt verbal oder auf irgendeine andere Art und Weise, auf unsere Kinder aus? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, wir müssen leider in zunehmendem Maße wieder darüber sprechen. Die Zeiten, in denen eine Mehrheit in dieser Gesellschaft zumindest geglaubt hat, dass Rassismus überwunden sei, die sind definitiv auch sichtbar vorbei. Ne? Also wir merken, wie so Hemmschwellen, was Wording betrifft und so weiter, auch bis in die oberste politische Ebene immer niedriger werden. Also auch und gerade getrieben, ne, durch so rechte PolitikerInnen, wo meine ja, Überzeugung ist, also die Rechten konnten sich wieder Platz in der Mitte der Gesellschaft schleichen, weil sie so lange nicht ernst genommen worden sind. Ne? In der ganzen, sage ich jetzt mal, also 1945-Ära hat man die immer so ein bisschen beschwichtigt und ja, das ist so ein Randphänomen. Und ich meine, das war vielleicht mit ein Grund dafür, dass die sich wieder am Platz erkämpfen konnten und mittlerweile zu ThemengeberInnen geworden sind und auch also dieser zunehmend rassistischen Rhetorik durch ihre, ne, immer stärker werdende Position Vorschub leisten. Also ich glaube, jetzt hat hoffentlich der Letzte und die Letzte verstanden, dass Rassismus doch ein Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Ja, ich habe gerade, weil du gesagt hast, sichtbar dran gedacht, wie ich mit meinem Kind schon Gespräche geführt habe bei der Bundestagswahl und hier ist auch bald Kommunalwahl, dass halt Plakate der AfD hängen und mein Kind fragt, ne, was heißt denn das, dies und jenes und dass es einfach auch sehr sichtbar ist, wie manche Menschen darüber denken und was für rassistische Vorstellungen Menschen haben und dass wir als Weiße vielleicht weniger damit konfrontiert sind, aber unsere Kinder definitiv auf allen Ebenen, das denen noch begegnet.
Ja, ich finde das einen ganz spannenden Punkt, denn ich glaube, das ist auch sehr typisch für Deutschland, dass dieser Rassismusbegriff lange Zeit sehr gemieden wurde, beziehungsweise auch extrem in die rechte Ecke geschoben wurde. Also Rassismus ist was, was ausschließlich Nazis betrifft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch meine Lebensvorstellung in meiner Jugend. Da war ich auch total engagiert gegen Rassismus, dies, das. Aber Rassismus war für mich halt wirklich, ja, was rechte Gruppierungen machen und gegen die muss man vorgehen und damit beendet man den Rassismus. Aber dass das überall in der Gesellschaft verankert ist und dass dadurch, dass wir Rassismus nicht benennen oder nicht darüber gesprochen haben, viele Jahrzehnte lang, der Rassismus eben nicht weggegangen ist oder man auch nicht darüber reden konnte und das auch nicht verändern konnte, das ist mir, glaube ich, erst in meinem Studium klar geworden. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, so ein Glaubenssatz, den viele Menschen noch mit sich rumtragen, dass Rassismus nichts ist, was grundsätzlich in der Gesellschaft verbreitet ist und irgendwie in all unseren Gedankengängen mit vorkommt oder uns in unserem Sozialisation beeinflusst hat. Und dann sieht man auch an so, es sind keine beschönigenden Worte, aber dass oft so ein bisschen versucht wird, um das Thema rumzureden, mit so Wörtern wie Fremdenhass oder Ausländerhass und als ob das was anderes wäre als Rassismus, gerade weil ihr gerade von Kindern und AfD gesprochen habt. Ich habe gemerkt, wie sich das auch mein eigenes Kind mit diesem Glauben aufgewachsen ist. Denn als wir über die AfD geredet haben, fand sie alle schlimm, ganz klar. Aber irgendwann sind wir auf die individuelle Ebene gekommen und da meint sie, naja, aber mich betrifft das ja nicht. Und dann dachte ich mir, wie, dich als schwarzes Kind betrifft die AfD nicht? Wie meinst du das? Und hat sie gesagt, ja, die haben ja nur ein Problem mit Ausländern. Ich bin ja Deutsche. Also mir war das überhaupt nicht klar, dass ihr diese Verwobenheit nicht bewusst ist. Und gleichzeitig verstehe ich das total gut, weil die AfD ja ganz oft eigentlich immer nur gegen, in Anführungsstrichen, die Ausländer wettert. Aber wir alle wissen, dass damit nicht nur Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit gemeint sind, sondern damit sind eigentlich nicht weiße Menschen gemeint, egal welcher Staatsangehörigkeit.
Ja, weil ja auch dieser Kulturbegriff so gekapert wird. Also dieses, das sind halt andere Leute mit einer anderen Kultur und die Kultur wird man nicht los, auch wenn man die doch stolze Staatsangehörigkeit bekommt. Also ich finde schon auch, dass man merkt, der Rassismus hat sich halt gewandelt. Es ist nicht mehr basiert, nicht mehr auf, oder nicht mehr so stark auf Hautfarbe, sondern es ist mehr dieser Gedanke von, es gibt irgendwie Kulturkreise und ja, die wirst du dein Leben nicht los. So.
Und vom Wording her ist es ja auch oft so, ne, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, Rassismus ist auch ein Begriff, von dem sich viele Menschen nach wie vor distanzieren, die auch zumachen, wenn der Rassismusvorwurf in der Luft liegt. Und aus meiner Sicht ist es so ein bisschen auch ein Versuch, teilweise doch phänotypisch motivierte Dinge so offen zu benennen und das dann irgendwie über Kultur und Mentalität und ich weiß nicht, was da versucht wird, zu argumentieren, in naivem Glauben, dass das Sagen irgendwie mehr Hand und Fuß hat. Aber oft ist es dann doch so. Also wenn ich jetzt überlege, viele, sage ich jetzt mal auch, nehmen wir mal als Beispiel, afrodeutsche Kinder haben ja, ich nehme mich jetzt mal, gar keine andere Kultur erlebt, weil sie allein von der deutschen, weißdeutschen Mutter großgezogen worden sind. Und trotzdem wird ihnen ja irgendwo eine Fremdheit unterstellt, das Deutschsein abgesprochen und so weiter. Das muss halt irgendwie erst geklärt werden, warum man auch doch in dieser Gesellschaft ist. Das ist aus meiner Sicht nicht erklärbar ohne die Idee, auch wenn das offiziell nicht mehr en vogue ist, das sozusagen. Aber die Idee von ethnisch homogenen Völkern, ja, so eine Idee, die überhaupt erst mit der Entstehung des Rassismus denkbar wurde, die ist leider A, noch kein Auslaufmodell. Und B, sie gewinnt ja gerade wieder sozusagen an Anziehungskraft. Und C vielleicht auch, das gehört zur Wahrheit, auch wenn wir gerade schon gehört haben, wie Rassismus definiert wird und dass er mit struktureller, also global struktureller Macht untrennbar zusammenhängt, die Idee von ethnisch homogenen Nationen natürlich auch rassifizierte Menschen aufgegriffen haben weltweit und auch teilweise denken, sie sich über irgendwie Merkmale definieren können. Dabei ist es ganz klar, dass wenn wir über Nationalität sprechen, keine Nationalität, egal welche, kann jemals langfristig an einen bestimmten Phänotyp oder an irgendeine kulturelle Pflogenheit geknüpft werden, weil das alles ein dynamischer Prozess ist. Ne? Also die Idee, trotzdem damit Politik zu machen, ist eigentlich der Versuch, so eine Momentaufnahme in Bezug auf verbreiteten Phänotyp oder auf eine verbreitete kulturelle Praxis oder was auch immer, eine dominante Religion, einzufrieren und zu verabsolutieren. Und das wird on the long run nicht funktionieren. Nur können sich diejenigen, die gerade davon negativ betroffen sind, erstmal nichts kaufen, dass es on the long run nicht funktionieren wird. Eigentlich, ne, wenn man so mal geschichtlich zurückschaut und mal in die Zeit geht, bevor der moderne Rassismus entstand, also vor der europäischen Expansion, ich mache jetzt bestimmt keinen langen historischen Exkurs, aber strukturelle Ausschlussmechanismen gab es ja auch schon vor dem, ne, Rassismus, der vor allem ganz lange phänotypisch funktioniert hat. Nachdem da Rassismus sagen zunehmend auch gerade nach 45, aber dann auch nach der, ne, so offiziellen zumindest Dekolonisierung verschiedener Teile der Welt zunehmend nicht mehr sozusagen laut, ne, sozusagen als Herrschaftsstrategie ausgesprochen werden durfte, hat man sich wieder rhetorisch auf Mechanismen berufen, die vorher auch schon da waren. Wenn man sich überlegt, vor der europäischen Expansion war so ganz lange, so mittelalterlich Europa, ein kultureller Kampf, jetzt vereinfacht gesprochen, mit auch der ausbreitenden muslimischen Welt, die damals aber halt vor allem über die Religion als Feind definiert worden ist und noch nicht per Rassifizierung. Mit der Entstehung des Atlantischen Raums hat man versucht, Dinge, die eigentlich nicht fix sind, kann eine Religion theoretisch zumindest ja auch ändern, kann auch eine Kultur erlernen. Emanzipation ist theoretisch denkbar, wenn der Ausschlussmechanismus an Dingen festgemacht wird, die nicht unveränderlich sind. Und die Idee vom Rassismus, natürlich wissen wir auch, dass das auch, ne, sozusagen Phänotypen sich verändern können, logischerweise, ne, also durch demografische Prozesse. Aber die Idee ist ja beim Rassismus, diese ganzen Sachen einzufrieren, unveränderlich zu machen. Also ich habe vielleicht früher jemanden versklavt, weil er eine andere Religion hatte, aber wenn diese Person konvertierte, hatte ich offiziell keinen Versklavungsgrund mehr. Und der Rassismus hat versucht, diese Hintertür zuzumachen. Und das ist für mich was, wo ich jetzt sage, jetzt ist es sehr komplex. Es wird zwar immer mehr wieder mit der Kultur oder mit irgendwie andere Mentalität und wir sind uns halt fremd argumentiert, aber das Phänotypische würde ich trotzdem, auch wenn es nicht mehr so aufgehangen wird, so als erstes, das würde ich nicht unterschlagen. Weil trotzdem denken ja zum Beispiel Menschen, sie wissen, ich sage es mal salopp formuliert, der Moslem oder die Muslime an sich aussieht. Ne? Wenn die blond und blauäugig ist, dann stutzen die Leute erstmal. Was natürlich ein Witz ist, ne? Weil ich meine, die Urchristen sahen genauso aus wie die Ur-Moslems, ne? Also dass das jetzt heute mehrheitlich anders wahrgenommen ist, ist ja auch ohne die Geschichte der europäischen Expansion nicht zu verstehen. Ne? Also das heißt, das Phänotypische ist für mich auch noch immer trotzdem sehr zentral. Ne? Also und trotzdem stimme ich euch zu. So vom Wording her wird immer mehr davon Abstand genommen und halt irgendwie vermeintlich nur so gerechtfertigteres als Grund für Marginalisierung oder für irgendwie Vorbehalte oder sowas herausgeholt, was natürlich beides dünn ist, ne? Um irgendwelche Hierarchien begründen zu wollen.
Wenn wir mit dem im Kopf zurück zu unseren Kindern kommen, was würdet ihr denn sagen, in welchen Umgebungen sind unsere Kinder am stärksten von Rassismus betroffen? Und was können wir da tun? Wie können wir unseren Kindern den Rücken stärken? Können wir sie davor schützen? Bringt es das überhaupt, das zu versuchen? Oder können wir sie nur bestmöglich darauf vorbereiten? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, der Anspruch, unsere Kinder vor einem System zu schützen, also dem können wir nicht gerecht werden, meiner Meinung nach. Ich kann mein Kind auch nicht vom Patriarchat schützen. Das geht nicht, das ist da, das durchdringt alle Ebenen der Gesellschaft. Für mich ist es schon ein Ziel, einfach zu sagen, erstens mal weiß ich Bescheid, ich weiß, dass es Rassismus gibt, ich weiß ungefähr, wie der funktioniert in der Gesellschaft. Dann glaube ich meinem Kind, also wenn mein Kind mir was erzählt, glaube ich ihm und benenne das hoffentlich auch als solches. Also ich möchte meinem Kind Worte dafür geben, was es erlebt und beschützen vielleicht in dem Sinne, dass ich dann, wenn solche Situationen auf uns zukommen, dass ich dann eingreife, dass ich sage, ich kämpfe auch für mein Kind in der Schule zum Beispiel, wenn es da rassistische Dinge erlebt. Genau, aber ich glaube halt, dass wir leider an dem Anspruch, unsere Kinder davor kommen, abzuschirmen davon, da zugrunde gehen und das auch unseren Kindern wahrscheinlich nicht hilft, weil sie erleben es ja trotzdem. Ich weiß nicht, Serge, wie siehst du das vielleicht auch als nicht weißes Kind, was in Deutschland aufgewachsen ist? Was hast du für Erfahrungen?
Ich habe immer wahrgenommen, dass meine Mutter, wie gesagt, auch alleinerziehend sehr, also wenn es mal Situationen gab, wo sie genau mitbekommen hat, oh, da ist jetzt irgendwie eine Diskriminierung, ich weiß nicht, meiner Schwester irgendwie mal einen Flohmarktstand oder sowas gehabt. Und dann kam da irgendwie einer, der wollte irgendwas von mir und hat gesagt, hey, Ann. Und meine Mutter kam gerade. Oh je, wie die den zur Sau gemacht hat. Da hab ich mich als Kind fast schon geschämt, ne? Also, weil das alle mitbekommen haben. Der Versuch, dann in bestimmten Situationen natürlich Eltern beschützen wollen, der ist da und den finde ich gut. Aber natürlich gibt es so viele Situationen, wo die Eltern gar nicht dabei sind und die Situation dann einfach halt passieren. Und da kann nicht viel passieren, sozusagen an Schutz. Und da habt ihr ja auch beide gesagt, ne? Also ich meine, schützen geht auch nicht. Möglichst darauf vorbereiten, zu wappnen, irgendwie ein Selbstbewusstsein versuchen, beim Kind zu unterstützen, dass sich ein Selbstbewusstsein entwickelt. Mehr, glaube ich, geht nicht, ne? Weil die Welt, egal welche Phänomene es sind, ob es jetzt Rassismus ist, ich meine, du hast es auch Patriarchat genannt, ne? Formen von Diskriminierung, die ja parallel zueinander oder miteinander irgendwie existieren, sich gegenseitig auch beeinflussen, davon kann man Menschen nicht schützen. Und ich meine, es wäre auch, da komme ich jetzt wieder, obwohl es ein anderer Kontext ist, benutze das Wort jetzt nochmal Happy Land, was wir eben gehört haben. Wenn ich da versuche, sozusagen ein Kind auch in so einer Art Mini-Happy Land von den Problemen fernzuhalten, die sie oder ihn betreffen, dann kann ich das zwar, ne, sozusagen psychologisch, emotional nachvollziehen und sehe auch die vielleicht positive Intention dahinter, aber damit, ja, bereite ich ja dann vielleicht, nicht vielleicht, damit bereite ich Kind nicht bestmöglich auf die Realität vor. Und ich habe ja schon mal im Vorgespräch gesagt, die Realität mag konstruiert sein, auch gerade vermeintlich existierende Menschenrassen, die natürlich nicht existieren. Das ist zwar alles konstruiert, aber es konstituiert Realität und auf die muss ich dann halt doch irgendwie bestmöglich auch vorbereitet. Deswegen, glaube ich, ist das eine Illusion, ne, schützen zu können vor dieser Welt. Und ich meine, wenn es probiert wird, dann halte ich das so nicht als böswillig, aber eigentlich als fahrlässig.
Ja, ich finde, damit sind wir schon bei einem der wichtigsten Themen, nämlich mit unseren Kindern über Rassismus zu reden. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was wir tun können, als Eltern von Rassismus betroffenen Kindern generell und als weißes Elternteil auch umso mehr, dass wir uns auch trauen, darüber zu sprechen. Und trotzdem finde ich, das ist eine große Herausforderung. Wie rede ich darüber? Mit welchen Worten spreche ich darüber? In welchem Alter spreche ich darüber? Spreche ich dann darüber, wenn schon was vorgefallen ist, dann ist ja im Grunde zu spät. Aber wie nähere ich mich denn dem Thema so aus heiterem Himmel kontextfrei an? Mache ich das mit Büchern? Mache ich das mit Geschichten? Wie war das bei euch? Wie habt ihr das gemacht?
Ich musste immer an die Situation denken, wo Maxi ganz erstaunt war, als, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber als sie rausgefunden hat, dass Minnie auch schwarz ist. Und das finde ich immer interessant, weil Kinder ja doch ein anderes Selbstbild haben. Also ich kenne es nur von Minnie, dass halt da so dieses, ja, okay, du bist weiß, okay, der Papa ist schwarz, das geht irgendwie auch noch, aber dann sie selber ist halt braun, also das ist so die selbstgewählte Bezeichnung. Ich versuche da jetzt auch nicht dagegen zu reden, auch wenn das vielleicht nicht das korrekteste Wort ist, aber vielleicht auch an dich, Serge, die Frage, welche Begrifflichkeiten nutzt ihr? Weil man sieht das ja jetzt bei unseren beiden Kindern, dass so dieses Zugehörigkeitsgefühl von, ja, ich definiere mich als schwarz und ich bin irgendwie dieser Gruppe zugehörig ist nicht so stark da oder noch nicht da. Also muss man da irgendwie andere Begrifflichkeiten nutzen? Oder genau, wie machst du das vielleicht auch mit deinen Kindern?
Gut, ich meine, ne, also wir haben ja eben schon mal über die Selbstbezeichnung gesprochen, dass die sehr relevant ist, auch wenn die immer in einem Spannungsverhältnis mit der Fremdzuschreibung, ne, zu sehen ist. Ne? Aber das heißt nicht nur, weil die Fremdzuschreibung wirkmächtig ist, dass ich die eins zu eins akzeptieren muss. Ich darf sie nicht ignorieren, das wäre halt an der konstruierten Realität vorbei, aber ich darf mich nicht komplett eins zu eins durch sie definieren. Wenn ich jetzt von mir als Kind spreche, erstmal, ich habe, glaube ich, mich ähnlich sagen gesehen als Kind. Ich habe, ne, auch eine Mama gehabt, die nicht sich in dem Kontext gezielt weitergebildet hat oder gelesen war. Also meine Mama ist eine weiße Deutsche, die selber von Klassismus stark betroffen ist und auch mit 14 schon in der Fabrik, ja, arbeitete. Die hat, glaube ich, nicht die Kapazitäten gehabt, sich theoretisch mit dem ganzen Themenkomplex zu befassen. Und ich glaube, so habe ich mich gesehen, wie auch jetzt dein Kind Anna. Bei meinen Kindern ist es ja anders, weil ein Kind könnte von der Mehrheitsgesellschaft als zu ihr dazugehörig betrachtet werden. Und da habe ich eher das Ding, ich muss es nicht vor irgendwas schützen, sondern ich will eher dafür sorgen, dass er das nicht vergisst, dass er da auch Bezüge zu hat. Also ich denke an eine Situation, als vor Jahren, da war er noch, also ist schon bald 12, aber da war er 3 Jahre, wir waren in Martinique bei der Familie und Martinique ist eine mehrheitlich schwarze Gesellschaft aufgrund der größten Zwangsversklavungswirtschaft in der Geschichte. Und da kam dann ein Mann von meiner Tante rein, sieht den kleinen Jungen mit seinen, sag jetzt mal, so überspitzte, blonden Augen da auf der Couch sitzen und dann hat er gemeint so, ja, auf Französisch, deswegen hat er es auch nicht verstanden, mein Sohn. Ja, für dich müssen wir eines Tages alle arbeiten. Hat dann aber dann noch im Nachgang gemeint so, ja, nee, vergiss nie, dass du auch schwarzes Blut hast. Und da habe ich halt auch gesagt, nee, das wird er nicht vergessen. Ja, und das ist eher so mein Ding, ihn diese, ja, Komponente seiner Identität, also dass er die nicht vergisst und nicht unterschlägt. Und das Schöne bis jetzt ist, dass ich glaube, dass er sehr dran interessiert ist. Sogar mehr, und jetzt kommen wir zum zweiten Kind. Sie würde nicht durchgehen als Mehrheitsdeutsche. Sie würde es wahrscheinlich auch nicht als Afrodeutsch bezeichnet werden. Sie würde, glaube ich, hier eher so, ich sag's jetzt mal, das sind auch wieder natürlich dumme Begriffe, würden Sie sagen, vielleicht so Latina oder sowas, ne? Und da war es lange so, dass sie eher weniger meine Versuche, diese Komponente ihrer Identität auch mitzudenken, dass sie die eher so uninteressant oder irgendwie abgeblockt hat und so weiter. Es ändert sich jetzt so ein bisschen, wo sie in die Pubertät kommt, bestimmte Dinge auch auf einmal, die lange uncool waren, cooler werden. Das ist so ein bisschen mein Ding. Und das andere Ding ist aber natürlich haben die Kinder trotzdem mal so dumme Situationen erlebt, obwohl, wie gesagt, der eine gar nicht rassifiziert in dem Sinne ist. Denn, weiß ich nicht, ein Elternteil die Kinder oder eine Kita abholt und, ne, also jeweils eins von beiden passt nicht irgendwie zu Mama bzw. Papa. Das ist auch noch ihr Kind, habe ich mir schon, ne, von der Mutter der Kinder sagen lassen müssen, als sie beide Kinder von der Kita abgeholt hat, ne, den Sohn irgendwie angezogen hat, so alles okay und dann ist die Tochter dran und dann wie? Sie ist auch ihr Kind und das Gleiche habe ich natürlich schon anders erlebt, bis hin zu Situationen, dass mit meinem Vater, meinem Bruder, der auf Martinique geboren ist, andere Mama und ich den Sohnemann am Strand bewacht haben, in Anführungsstrichen, als Mama gerade mit Töchterchen im Wasser war und dann weiße Franzosen einfach vorbeikommen und stehen bleiben und sagen, zu wem gehört das Kind?
Kannst du dich noch erinnern, wann dir klar wurde, dass es Rassismus gibt? Gab es da irgendwie eine Situation, wo du gemerkt hast, okay, das ist größer als jetzt irgendwie diese kleine Situation oder dir dieses System vielleicht auch gedämmert hat?
Ich weiß nicht, wann ich mir das wirklich bewusst gemacht habe. Also ich auch früh, wenn ich jetzt Kindheit im engeren Sinne sage, da habe ich schon vieles mitbekommen. Also ich muss dazu sagen, ich bin am Fuße des Schwarzwalds groß geworden. Da war das mal als Diversity betrachtet nochmal Welten von dem entfernt, was ich dann hier in Nordrhein-Westfalen als Student spätestens kennenlernte. Und das war halt dann schon was, was man natürlich früh mitbekommen hat, aber man hat es noch lange nicht irgendwie als Rassismus wahrgenommen. Im Kindergarten, Kinder reproduzieren halt einfach vieles, was Eltern auch sagen. Also das N-Wort habe ich schon früh hören müssen und zwar regelmäßig. Sowohl im Kindergarten, auch in der Grundschule. Es gab dann auch LehrerInnen, die Rassismen reproduziert haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Es gab das Spiel, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wir hatten einen Sportlehrer, der meinte, okay, er muss nicht jedes Mal einen neuen bestimmen, sondern ich musste jedes Mal zum Aufwärmen alle anderen fangen. Das heißt, so Sachen habe ich schon mitbekommen, die waren mir auch unangenehm, aber wirklich angefangen, das so als eine Struktur, ein System zu verstehen, da glaube ich, da war ich dann schon in der Pubertät und habe auch angefangen, unter anderem über, ne, den ganzen Komplex auch Musik, wie bestimmte Hip-Hop-Bands zu hören, weil wie gesagt, meine Mutter hat sich ja nicht theoretisch damit befasst und mir was erzählt, ja, dass ich dann Bands, so also Hip-Hop, Reggae und so weiter angefangen habe, mich, ne, so ein bisschen mit dieser ganzen Sache zu befassen und dann relativ schnell, ne, mir das nicht gereicht hat, mich halt auch schon mit 16 angefangen habe, systematisch Geschichtsbücher zu lesen und so und mich mit dieser Geschichte halt irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger autodidaktisch zu befassen. Da ging es dann wirklich los. Und dann gab es auch echt Phasen, wo dann quasi so ein gefährlicher Switch in die andere Richtung kam. Ich als Kind nicht richtig fassen konnte, was ist, habe ich mir wahrscheinlich doch insgeheim bestimmt immer wieder gedacht, so, ja, warum bist du nicht einfach wie alle anderen? Wäre das nicht? Und in dem Kontext, der eine Entwicklung stattfand, wo dann ich meinte, ich muss jetzt so die andere Seite, die ich ja gar nicht gekannt habe, überbetonen, die andere Seite, vereinfacht gesprochen, ne, der Identität. Ich würde sagen, da wurde es dann für mich fassbarer. Und eine Sache, die ich dazu noch sagen muss, weil das ist dann nicht nur über eine Musik oder Bücher oder was auch immer, sondern auch mit einem persönlicheren Kontext. Zwei Sachen. Eine ist es nicht, sind zwei. Einmal hat meine Mama einen Freund gehabt, der auch schwarz war. In vielen Bereichen sage ich von dieser Person, ja, diese Person ist kein Vorbild gewesen. Aber in der Hinsicht war er natürlich eine Person, die mir ein bisschen mal was zum Thema erzählen konnte. So Sachen halt gemeint hat, du wirst immer, egal was du machst, die werden dich nie als weiß betrachten. Du musst immer besser sein. Dann hast du, wenn du überhaupt Glück hast, mal so ein bisschen Aussicht darauf, ein bisschen akzeptiert zu werden. So Sachen hat er mir gesagt, als ich vielleicht 15, 16 war. Nicht, dass ich da alles jetzt so eins zu eins unterschreibe. Ne? Also die Diskussion können wir ja auch besser sein. Musst du das? Musst du nicht. Aber natürlich ist so seine Message, ist mir schon klar geworden. Und das andere, und das fand ich echt auch nochmal vielleicht das Krassere, in dem badischen Kaff, aus dem ich komme, wurde dann irgendwann mal so eine Unterkunft für Geflüchtete errichtet. In einer Unterkunft waren unter anderem, ich weiß es nicht, weil ich war zu jung damals, Menschen aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Und die haben mich irgendwie immer wieder mal einfach so auf der Straße angesprochen. Die eine hat mir mal 2 Mark gegeben oder sowas und hat dann irgendwann gesagt, hey, wenn die dich ärgern, mach dir nichts draus. Und da war ich irgendwie 12, 13. Das hat auch was in meinem Kopf gemacht, ne? Weil ich dann oft denke, hä? Die haben ja keinen anderen angesprochen, ne? Von den jungen Leuten, sondern halt mich. Irgendwo anscheinend halt dann so eine Verbindung zwischen ihnen und mir gesehen und das ist ja auch dann gesagt, lass dich nicht ärgern von denen.
Ich stelle mir diese Frage, wie du jetzt gesagt hast, der Freund von deiner Mutter hat dir dann auch so explizite so Messages gesagt, so, ne, so ist die Welt, das werden deine Erfahrungen sein. So, ich merke, dass ich gerade als weißer Elternteil da direkt mir so denke, so, ja, wer bin ich denn, meinem Kind zu sagen, was es für Erfahrungen machen wird? Ich kann das doch gar nicht beurteilen. Ich kann maximal das sagen, was andere Menschen mir erzählt haben oder was ich gelesen habe. Und inwiefern stimmt das dann mit ihrer Lebensrealität tatsächlich überein? Und ich merke, das ist auch ein Punkt, wo ich gerade gar nicht so richtig weiß, wie ich dazu kommunizieren soll. Denn über das Thema Rassismus an sich haben wir geredet. Wir haben auch über Kolonialismus gesprochen. Was ist das? Wie ist das entstanden? Woher kommt Rassismus? Hat sie auch alles irgendwie so auf dem Schirm? Und sie ist halt auch jemand, der sehr für soziale Gerechtigkeit ist und hat da, glaube ich, auch so ein großes Empörungsmoment, dass Rassismus überhaupt existiert. Aber ich glaube, sie hat teilweise sehr wenig Bezug dazu, dass sie das selbst betrifft. Und die Momente, in denen sie tatsächlich offen rassistisch beleidigt wurde, wo ich das mitbekommen habe, da war sie noch sehr klein. Sie hat das auch gar nicht wahrgenommen. Und mittlerweile weiß sie das sowieso nicht mehr. Sie weiß nicht mal, dass das schon mal passiert ist und ähnliche Vorfälle. Und ich habe auch Hemmung, ihr das zu erzählen, weil ich denke mir irgendwie, ja, soll ich jetzt ankommen und ihr erzählen, was sie für verletzende Erlebnisse hatte vor 6, 7 Jahren? Und ich weiß nicht, ob sie keinen Rassismus mehr erfährt konkret oder ob sie nicht mit mir drüber redet. Man muss auch dazu sagen, wir leben, also damals haben wir in Bayern auf dem Dorf gewohnt, jetzt leben wir in einer super diversen Nachbarschaft. Also vielleicht macht sie keine rassistischen Erfahrungen oder redet sie nicht mit mir drüber oder nimmt sie sie nicht wahr als rassistisch und wie spreche ich sowas dann an? So sage ich so, hey, du bist doch von Rassismus betroffen, das wissen wir doch alle, so komm, lassen. Also da, ja, das, ich habe das Gefühl, das ist total übergriffig, ihr das so zuzuschreiben. Wie geht ihr damit um? Oder wie hättest du das als Kind empfunden? Serge, vielleicht aus der Perspektive, falls du das heutzutage noch beurteilen kannst.
Ich weiß das nämlich immer alles. Ich habe ein paar Situationen schon geschildert. Also ich hab die ja nicht vergessen. Ja? Aber ich überlege gerade und ich glaube, ich habe die eigentlich meiner Mutter nicht erzählt. Ich weiß es nicht. Ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob das, ne, zum Beispiel auch einfach ein Selbstschutz ist, zu sagen, ich empfinde das nicht. Kann ich mutmaßen. Also jede Person hat die eigenen Gründe, warum was wie gelebt wird. Aber mich hat das schon alles auf jeden Fall verletzt, die gerade geschilderten Situationen, die war nicht so, dass ich da irgendwie nichts Böses dabei gedacht habe oder es irgendwie nicht richtig wahrgenommen hätte. Also so Sachen, die habe ich nicht vergessen. Da gab es eigentlich so nichts, was einfach so an mir vorbeiging. Ne? Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt überlege, ich meine, ich frage mich, ob ich da auch jetzt nicht hundertprozentig dran erinnere, also an die Situation ja, Aber ich erinnere mich nicht, dass ich das irgendwie meiner Mutter erzählt hätte. Ja, und systematisch so oder so nicht. Ich weiß nicht, ob es ja mal vielleicht einen Fall gab, den ich erzählt habe, aber da fällt jetzt gerade nichts ein.
Vielleicht dann an dieser Stelle auch die Frage, also du hast schon erwähnt eben, dass andere erwachsene Bezugspersonen, die schwarz oder eben nicht weiß waren, wichtig waren. Was denkst du denn so in der Retrospektive hätte dir noch geholfen, mit den Situationen umzugehen?
So das, was ein weißer Elternteil liefern kann, dann, ne, an so Wissen, Fakten, Zusammenhängen, aber auch emotionale Unterstützung, wenn was ist. Das Einzige, was ich halt nicht liefern kann, ist halt dann die 1-zu-1-Empathie, die ich ja nicht haben kann. Ich meine, das ist genauso wenig, wie wenn meine Tochter jetzt halt irgendwie Sexismus erfahren würde. Ich kann auch ganzen Bündel an Sachen liefern, Hintergründe, ne, emotionale Unterstützung, aber ich kann nicht diese 1-zu-1-Empathie erleben, weil ich nicht von Sexismus betroffen bin. Ne? Und ich meine, aber abgesehen davon, ist es schon viel, was trotzdem an Unterstützung passieren kann.
Wie sehr schätzt du denn ein, ja, dass so, ich sag's mal, Alltagstools vielleicht helfen? Denn ich weiß, Anna und ich haben als weiße Mütter, glaube ich, sehr stark auch versucht, unser Kind zu empowern, indem wir versucht haben, dass es sich wiederfindet in seinem Kinderzimmer. Das heißt, dass wir bei den Büchern, die wir ausgesucht haben, geguckt haben, dass unsere Kinder irgendwie phänotypisch ähnliche Kinder in ihren Kinderbüchern wiederfinden, zu versuchen, da irgendwie so eine Diversität im Kinderzimmer zu erschaffen, dass die Kinder sich nicht so komplett als ich bin anders als alle anderen empfinden. Und gleichzeitig haben wir eben auch versucht, Kontakte zu anderen Familien und Kindern aufzubauen, die ähnliche Situationen haben oder wo die Kinder ähnlich aussehen, um auch da wieder so ein Gemeinschaftsgefühl für unser Kind erzeugen zu können. Und gleichzeitig finde ich, ist das Schwierige oft auch gewesen, dass es halt keine so eine eindeutige Identität hat. Und ich habe das Gefühl, das ist durchaus auch so das Schwierige daran, ein weißes und ein schwarzes Elternteil zu haben, dass man halt ganz oft dazwischen ist, zwischen ganz vielen Sachen. Keine Ahnung, bin ich das Kind senegalesischer Eltern in Deutschland, dann habe ich Themen und Rassismus, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, aber ich habe ganz klar die senegalesische Herkunftskultur von beiden Eltern. Und ich habe Deutschland, das ich selbst erlebe und mit dem ich mich auseinandersetze. Und selbst wenn ich als bei unseren Kindern ein anderes Kind kennenlerne, das irgendwie in einer ähnlichen Situation ist, das hat ja gegen 0% Wahrscheinlichkeit irgendwie, dass beide Elternteile aus gleichen Kontexten kommen. Es wird immer anders sein, ne? Und ja, hast du denn irgendwann mal das Gefühl gehabt, Serge, so, dass du so eine Peer-Community hast oder dass es Menschen gibt, die deine Erfahrung teilen? Oder würdest du sagen, jetzt als Erwachsener, das habe ich nie gefunden, das gibt's nicht? Oder würdest du vielleicht auch sagen, das ist auch gar nicht so wichtig?
Jetzt könnte ich es vielleicht sagen, aber ich meine, ich bin auch schon bald ein halbes Jahrhundert alt. Lange habe ich das anders gesehen, diese Idee, dass es fixe Seiten gibt und willst du irgendwie zu einem oder zu anderen irgendwie voll dazugehören, die ist schon wirkmächtig. Ja, und na, wenn ich dann höre, dass zum Beispiel auch Kinder jetzt hat, die so mehr oder weniger so wie ich gelesen werden, wenn ich dann höre, dass mir Mama erzählt, Mama weiß gelesen, ja, vor kurzem hat er gemeint, ich bin nicht schwarz wie der Papa, ich bin dunkelweiß, oder?
Ich habe eine ganz spannende Studie dazu gelesen, wo es gerade um diese In-Betweenness ging und ich habe ein neues Wort gelernt, das heißt Monorassismus, dass Kinder von Eltern, wo ein Elternteil weiß gelesen wird und der andere und einer anderen Rassifizierung unterliegt oder auch wo beide Eltern rassifiziert werden, aber unterschiedlich gelesen werden, dass diese Kinder oft total damit zu kämpfen hatten, dass sie eben weder die Erfahrung von der Mutter noch die Erfahrung vom Vater bei heteronormativen Pärchen 1-zu-1 gemacht haben. Also ihre Erfahrung war eben immer anders als die der Eltern. Und ja, die Ergebnisse der Studie waren, dass was diesen Kindern am meisten geholfen hat oder was sie am meisten gestärkt hat, war, wenn sowohl die Eltern ihre eigene Positionierung klar benannt und klar definiert haben und auch klar geteilt haben, ja, das Kind auch an der eigenen Identität oder Kultur teilhaben lassen, ohne aber zu sagen, das bist du, sondern zu sagen, das ist auch ein Teil von dir, aber du bist ganz klar was Eigenes, ne? Deine Identität ist anders als die meine und ist eine eigene Erfahrung. Die Erfahrung, die du machst, ist ein anderer Erfahrungshorizont, den ich nicht erfahre, den ich nicht wissen kann, aber wofür ich offen bin. Und ich erkenne das an, dass du anders bist und anders sein darfst und dass das eine Offenheit kreiert hat für die Kinder und später Jugendlichen, auch darüber zu reden und über die Erfahrung, die sie machen. Und im Umkehrschluss, die Kinder, also denen zum Beispiel gesagt wurde, du bist weiß oder du bist schwarz, obwohl sie so ein, ja, in den, das meistens sind das Studien aus den USA, die nennen das dann Mixed Heritage hatten. Und dann sind sie irgendwann in Situationen gekommen, wo die Außenwelt ihnen aber was anderes gespiegelt hat. Manchmal grundsätzlich, manchmal nur in spezifischen Situationen gesagt haben, nee, du bist doch nicht weiß oder nee, du bist doch nicht schwarz. Und das dann richtig schwierig war für die Kinder zu sagen, okay, wer bin ich eigentlich? Oder das, was ich immer geglaubt habe, wer ich bin, das bin ich gar nicht in Wirklichkeit. Wer bin ich denn dann überhaupt? Und wenn ich dazu nicht gehöre, wozu gehöre ich dann? Und ja, dass dieses Leben mit dieser Ambiguität, dass es keine Eindeutigkeit gibt und das auch zu akzeptieren, dass das okay ist. Oder zu sagen, ich habe halt beides, ich habe halt von beidem was. Und es gibt auch, wenn wir jetzt bei weiß-schwarzen Elternteil bleiben, es gibt Situationen, in denen ich Rassismus erfahre und es gibt eventuell aber auch Situationen, in denen ich privilegierter bin als mein schwarzes Elternteil, weil ich eine hellere Hautfarbe habe. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Erfahrungen von Rassismus, dass das ja Teil meiner Lebensrealität ist und dass das den Rücken gestärkt hat, um mit dieser Welt umzugehen.
Ich habe dazu noch zwei kleine Anekdoten, wo ich das gemerkt habe, dass auch dieser Schluss von mein Kind erfährt Rassismus, dass der Papa erfährt auch Rassismus, also können die da das irgendwie teilen, wo das nicht so ganz funktioniert hat. Und das war einmal bei der Frage, wo kommst du her? Weil der Papa von meinem Kind hat darauf eine ganz klare Antwort, die akzeptiert wird, so. Und mein Kind aber nicht. Mein Kind sagt, komm aus Deutschland und das wird eben nicht akzeptiert. Und da, finde ich, merkt man so einen Unterschied auch bei der Haarpflege. Also oder wo die Haarstruktur meines Kindes eben für mich genauso neu war wie für den anderen Elternteil. Das ist eben eine neue Erfahrung, auf die wir uns als Eltern beide einlassen mussten und beide lernen mussten, beide damit beschäftigen mussten. Ich finde, es ist auch immer nicht so leicht zu sagen, nur weil das andere Elternteil auch Rassismus erfährt, kann es vielleicht zu 100% die Erfahrungen nachvollziehen, die mein Kind macht, als zum Beispiel schwarzes deutsches Kind.
Ja, ich glaube, ich möchte da auch gerne nochmal Raum dafür geben, dass Teil von diesem Monorassismus eben auch ist, dass von multiracial Familiensettings ganz oft von der Gesellschaft die familiäre Verknüpfung abgesprochen wird. Also dass ganz oft Elternschaft in Frage gestellt wird. Und zwar zu gleichen Teilen, ne? Wie du das auch vorher angesprochen hast. Schwarze Eltern wird die Elternschaft für ihr Kind genauso abgesprochen wie dem weißen Elternteil. Wobei, ich glaube, beides ist ja irgendwo traumatisch, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Wobei ich aber auch die Erfahrung gemacht habe, dass gerade in Deutschland, wenn man das schwarze Elternteil ist und nicht deutsch ist, also nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat, dass da ganz schnell dann auch das schwarze Elternteil gezwungen wird, DNA-Tests zu machen und erstmal zu beweisen, dass sie hier überhaupt das Elternteil dieses Kindes sind, weil das Kind sieht ja gar nicht schwarz genug aus oder sieht gar nicht dies. Und das kann man jetzt erstmal einfach nur als institutionellen Rassismus sehen. Aber ich habe bei zwei Väter, bei denen es so war, und ich habe bei beiden Vätern eine unglaublich große Verunsicherung auch miterlebt, weil die selbst dann angefangen haben, ihre Vaterschaft in Frage zu stellen. Die haben das am Anfang nicht in Frage gestellt, aber so viele Menschen haben das gesagt, bist du wirklich sicher, dass das dein Kind ist? Guck mal, wie hell das ist. Oder guck mal, die Haare sind doch eigentlich zu glatt. Dass die das total rausgebracht hat und dann teilweise auch heimlich so einen DNA-Test gemacht haben. Und ich finde das furchtbar, was das auch zerrüttet zwischen der Eltern-Kind-Beziehung, weil das Kind nicht so aussieht, wie man sich vorstellt, wie ein Kind aussehen müsste. Dass das eben auf dieser Vorstellung basiert, dass Rasse existiert und was ganz Klares ist, was man ganz klar sehen kann, was man ganz klar zuordnen kann. Und unsere Kinder dann eben manchmal da nicht in die Vorstellung reinpassen. Und wir als Familien das sehr schmerzhaft dann rückgespiegelt bekommen.
Also ich habe nie gezweifelt, ne, was jetzt zum Beispiel, meine, das kam ja von beiden Seiten einfach gesprochen, mein Sohn, dass sowohl in Deutschland die Leute geguckt haben, als auch dann, als ich in einer schwarzen Gesellschaft war. Ja, also Martinique konkret. Das hat mich eigentlich nicht aus dem Konzept gebracht. Ich habe immer eher, vielleicht am Anfang, muss ich zugeben, vielleicht gedacht, ja, Leute denken bestimmt, das ist nicht mein Kind so. Aber für mich selber war das dann nichts, wo ich sage, da muss ich jetzt irgendwie mal überprüfen oder sowas. Das war nie. Das ging dann weiter, dass ich irgendwann mal zu dem Punkt kam und gesagt habe, ey, selbst wenn es anders wäre. Wir kennen uns jetzt ja auch schon dann bald 12 Jahre und das ist für mich ja ein sekundär. Jetzt ist es sekundär, weil das ist so oder so mein Sohn. Bei mir war das vielleicht sogar so. Ich hatte ja also in dieser Phase, wo ich gemeint habe, ich muss jetzt einen Salto Atras machen, falls ihr das schon mal gehört habt. Einen Salto rückwärts. Das kommt aus dem Kuba des 19. Jahrhunderts, aus der Versklavungsgesellschaft. Da hieß, wenn dann jemand zum Beispiel schon so aussah wie ich, schon, also das war die Logik, dann guck, dass du bloß in der nächsten Generation noch einen Ticken heller wirst, aber bloß nicht irgendwie wieder einen Salto rückwärts machst und jemand hast und Kinder bekommst, Person, die dunkler ist und du dann so gesellschaftlich quasi wieder in der Wertigkeit sinkst. Und ich habe mir dann irgendwann mal, als ich gedacht habe, so, yo, jetzt bin ich sozusagen nur noch schwarz, als ne, so 16, 17, 18, 19-Jähriger, gedacht, ich werde sozusagen, also ich muss sozusagen als einen Salto Atras machen. Ich sag's jetzt mal ganz offen aus dem Nähkästchen heraus, so auf die Art, es darf bloß, meine Kinder müssen wieder mehr back to the roots, müssen schwärzer sein als ich. Das dann jetzt, wenn ich mir meine Kinder anschaue, wie es de facto gekommen ist, das ist genau richtig. Also das war auch ein Stück weit aus dem Farbgefängnis raus, in das ich mich ja da durch solche Überlegungen ja selbst hineinbegeben habe. Weil ich meine, egal wie es gekommen wäre, alles ist doch das Richtige, wenn es die eigenen Kinder sind, die man liebt. Und dass ich aber dann irgendwann mal an einem Punkt war und gedacht habe, ich muss diesen Salto Atras machen. Das zeigt mir halt nicht diese Wirkmacht der Farbgefängnisse und der Konstrukte und der Versuche, irgendeine Eindeutigkeit hinzukriegen, die ja, wie gesagt, aber konstruiert ist. Weil wenn ich jetzt mal wirklich überlege, ich habe eine Wurzel in Martinique, wenn ich mal der Seite meiner beiden Großeltern, da muss ich dann noch ganz andere Gruppen mit reinnehmen, weil ich habe auch noch indigene, also karibische Bevölkerung mit drin. Da spricht dich ja kein Mensch in Europa drauf an. Es gibt schwarz und weiß, aber was ist zum Beispiel mit der indigenen Bevölkerung, die vor dem Massenversklavungssystem in der Karibik die dann Bevölkerung waren, das müsste ich ja auch mitrechnen. Und das sind dann irgendwann Dinge, wo ich sage, nein, also da anzufangen, diese ganzen Dinge zu gewichten und daraus die Identität zu definieren, versuche ich das für mein Persönliches möglichst unwichtig sein zu lassen. Auch wenn ich im beruflichen Kontext ja genau das Gegenteil mache und dann über die Wirkmacht von Rassismen und so spreche. Aber das, was ich als Struktur analysiere, soll in meinem Kontext, ich versuche es nicht überhand nehmen zu lassen.
Was würdest du denn sagen, Serge, was ist was weiße Eltern wirklich leisten können? Oder was würdest du dir vielleicht mehr wünschen von weißen Eltern, die du kennengelernt hast?
Du hast eben selber schon gesagt, den Diversitätskontext schaffen. Womit spielt das Kind? Was liest das Kind? Ne? Was für Geschichte, Narrative kriegt das Kind mit? Da kann auch vieles gemacht werden schon aus meiner Sicht. Und jetzt habe ich vor kurzem mal irgendwie sowas mit so Noppensteinen gebaut, also ne, das, was man als Lego bezeichnet. Und dann wollte ich sozusagen meine Frau und mich sagen, als kleine Figürchen reinbauen. Und hey, da fing nämlich genau das an. Es gab schwarze Figuren und es gab weiße, aber es gab keine in meinem Teller. Ne? So, und ich meine, das zeigt halt schon, dass auch da diese fixen Vorstellungen doch immer wieder reproduziert werden. Ich habe das immer wieder, wenn ich habe ja viele Kinder meiner Cousins und Cousinen ne, in Martinique oder auch in Frankreich, Kontinentalfrankreich, die sind ja auf jeden Fall schwarz gelesen. Und immer wieder, wenn ich denen sozusagen Geschenke mitbringe, dann merke ich immer, wie schwer es ist, was zu finden. Und sie sind immerhin schwarz. Ich meine, für sie finde ich noch eher was, wie wenn Kinder dann so aussehen wie ich.
Und wo sagst du, braucht es einfach Bezugspersonen, die selbst Rassismuserfahrung machen?
Genau, also ne, wenn es dann halt Vereinigungen gibt, wo rassifizierte Menschen Beratungsangebote haben für Eltern nicht weiß gelesener Kinder, dass man die dann auch nutzt und vielleicht nicht, ja, ich verstehe es auch, wenn man sagt, okay, ich kann das alles selber ne, irgendwie wuppen und ich brauche das nicht und so, aber dass man vielleicht schneller sagt, komm, also hier brauchst du jetzt wirklich Leute, die diesen ganzen betroffenen Perspektiven Aspekt ja besser abdecken können. Das glaube ich. Aber was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass Eltern von nicht weiß gelesenen Kindern, die dann Personen als Partner haben, die aus einem Land des sogenannten globalen Südens kommt, sich manchmal so ein bisschen, finde ich, unbewusst vielleicht auch zu Hobby-EthnologInnen entwickeln. Und das ist auch was, wo ich sage, okay, das hatte ich ja Gott sei Dank nicht so mit meiner Mutter. Aber das ist dann auch was, wo ein Kind auch nicht mitgespiegelt werden sollte. Ich weiß, wie die Kultur deines Vaters oder sowas irgendwie läuft. Bin mit deinem Vater zusammen. Ich kenne eine Person aus einer Gesellschaft und denke, ich kenne die ganze Gesellschaft. Also ich sage das jetzt, weil ich gerade wieder eine Person erleben durfte, musste, der so einen Satz rübergebracht hat. Ja, und ich weiß ja, wie die XY, ich sage es die Nation nicht, ticken. Ich bin ja schließlich mit einer verheiratet. Und dann denke ich mir auch, ach Gott, und der hat auch Kinder, die aussehen wie ich. Was müssen die denn vom Papa lernen? Ja, also ich weiß nicht, also zählt seine Frau auch als Deutschland-Expertin, ist die Gegenfrage, ne? Ja, wahrscheinlich nicht.
Ich bezweifle es.
Ich habe noch abschließend eine Frage an euch. Wie hilfreich findet ihr denn die Begriffe Schwarz und Weiß. Wir haben jetzt zum Einstieg einmal groß aufgemacht, inwiefern das ja nichts mit der tatsächlichen Hautfarbe zu tun hat, als sozial konstruiert ist. Und ja, man braucht Wörter, um über die Erfahrung zu reden. Aber wie sehr reproduzieren wir Kategorien auch, indem wir mit ihnen arbeiten? Ich hatte eine Diskussion vor dem Podcast darüber und ob angebrachter nicht wäre, einfach nur von Rassismus betroffenen Menschen zu sprechen. Und ob das nicht im Prinzip ausreichend ist und muss man diese Kategorien dann nochmal aufmachen? Wie seht ihr das?
Ja, also das ist eine Frage, die kann man, glaube ich, nicht so wirklich klar beantworten, so und so ist es und so nicht. Weil es auch wieder im Auge des und der Betrachterin liegt, weil wir haben ja auch von Selbstbezeichnung gesprochen und die Bedeutung von Selbstbezeichnung. Also von daher kann jetzt nicht irgendjemand sagen, so, also diese Begrifflichkeiten haben es weiter verdient, verwendet zu werden, beziehungsweise nicht. Lass jetzt mal diejenigen, die sich als weiß definieren, was ja eigentlich meistens gar nicht so ausdrücklich erwähnt wird. Das ist ja eher die Norm. Es gibt sogar manche weißgelesene Menschen, die sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn man so oft betont, dass sie weiß sind. Weil es ja eigentlich sozusagen normal vorausgesetzt wird und das Nicht-Weiße das Betonenswerte ist. Aber es gibt halt auch Menschen, die ganz klar sagen, ich möchte nicht als zum Beispiel Afrodeutscher bezeichnet werden oder als Mensch afrikanischer Herkunft, sondern als schwarze Person. Und das muss man natürlich auch sehen. Aber wenn ich jetzt mal weiter Gedanken spinnen darf, also ich fände es natürlich, auch wenn wir da weit von entfernt sind, also es wäre schon schön, wenn on the long run mit konstruierten Hautfarben keine fixe Hierarchisierung mehr einhergehen würde. Aber das, und das ist ja was, was sich auch langsam ändert, wenn irgendwann mal, das ist ein hoher Preis natürlich dann für eine bestimmte Gruppe von Menschen, aber wenn irgendwann mal sozusagen diese weiße Dominanz global ökonomisch nicht mehr da ist, und ich meine, sie wird nicht ewig dauern, also der wiedererstarkende Rassismus ist aus meiner Sicht, also auch und gerade auf politischer Ebene, sogar eine Reaktion darauf, weil sich de facto eigentlich Kräfte, Verhältnisse verlagern. Dann könnte das möglicherweise eine Chance sein, dass diese Kategorien weniger wichtig sind. Könnte, weil es, ne, die Logik des Rassismus einmal in die Welt gesetzt, ist ein Tool, mit dem möglicherweise auch dann die nächsten neuen Player Politik machen könnten. Aber ob sie das tun, das steht in den Sternen. Der Mensch hat vorher auch viele andere Ausschlusskriterien schon jahrtausende lang gehabt, um Macht zu organisieren. Also romantisieren sollten wir das dann auch nicht. Ne? Also es wäre schon schön, wenn der Rassismus weniger wirksam wäre, aber damit ist nicht automatisch eine gleichberechtigte Weltrealität.
Als du von den Umverteilungsprozessen gesprochen hast, ich schreibe gerade meine Masterarbeit über ein Museum im Senegal, das übersetzt heißt Museum der schwarzen Zivilisationen. Und in dem eben Schwarzsein ganz stark als Kategorie genutzt wird, Schwarzsein ganz stark mit Afrikanischsein gleichgesetzt wird und da ganz, ganz stark positiv besetzt wird und eben versucht wird, das so ein bisschen neu zu definieren, was diese Begriffe bedeuten. Und das, finde ich, hat mir schon auch in der Beschäftigung mit Rassismus irgendwie viel Kraft gegeben. So. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie das Wort queer, weil nicht alle Menschen, die wir queer sind, sind gleich. Also da gibt es sehr viele Unterschiede, aber trotzdem ist es irgendwie eine Community. Also Leute, die ähnliche Erfahrungen machen, die zusammenhalten. Natürlich ist es auch manchmal ein bisschen, ne, idealisiert, wenn man sagt, so, das ist dann eine Community. Aber ich finde es schon für mich bestärkend und so ein bisschen hoffe ich, dass das für mein Kind vielleicht ähnlich sein kann. Also gerade auch über, jetzt weiß ich nicht, die Spielgruppe für afrodeutsche Kinder, dass man da sagt, man hat was gemeinsam mit anderen Leuten und trotzdem ist natürlich die Gruppe heterogen, also die haben unterschiedliche Erfahrungen aufgrund unterschiedlicher Faktoren, aber trotzdem gibt es was, was sie vereint, wo man vielleicht auch Kraft rausziehen kann. Also so würde ich mir das wünschen und schon auch dieses Benennen von Weißsein. Man da hat sich mit sich selber beschäftigt und wie betrifft mich das eigentlich? Wie ist meine Positionierung? Weil ich glaube, wenn man als weiße Person in Deutschland aufwächst, ist man damit ja quasi gar nicht konfrontiert mit dieser Kategorie. Und war das für mich schon wichtig, das so anzuerkennen, ich bin weiß und das ist mit dem und dem und dem Privileg verbunden.
Ich wollte euch danken für die Gedanken, die ihr geteilt habt. Ich bin mir auch nochmal bewusster geworden, dass ja mein Kind seine eigenen Erfahrungen macht und ich es genauso wenig so diese Zuschreibung machen kann, du bist schwarz, du bist von Rassismus betroffen, deswegen, das ist deine Lebensrealität, sondern dass gerade unsere Kinder, die ein weißes Elternteil haben, eben auch nochmal eine spezifischere Lebenserfahrung haben, dass ich das auch anerkennen muss. Damit habe ich mich, glaube ich, nicht so auseinandergesetzt vorher. Und gleichzeitig ist mir wieder bewusst geworden, dass Lernen eine Haltung ist. Ja, dass ich mich auch immer wieder damit auseinandersetzen muss, damit es aktiv in meinem Kopf bleibt. Denn sonst, ja, passiert das Leben und der Alltag und man denkt über so komplexe Zusammenhänge nicht unbedingt nach, wenn einen gerade niemand mit der Nase darauf stößt. Und deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass wir uns heute den Raum und die Zeit dafür genommen haben. Habt ihr denn noch was mitgenommen von heute?
Ja, vieles. Also Erfahrungen, die ihr geteilt habt, auf jeden Fall. Von der Erfahrungsebene ist es für mich auch immer wichtig und interessant zu hören, wie andere mit dem Thema verbundenen Herausforderungen umgehen. Von daher, das habe ich mitgenommen. Und dass ich persönlich auch mal was Persönliches erzähle, ist auch nicht so oft, habe ich euch schon mal gesagt.
Ja, danke dafür auf jeden Fall.
Also eigentlich fast nie.
Ja, danke fürs Teilen. Wir wissen das sehr zu schätzen und ich habe auch, ich glaube, ich nehme vor allem mit tatsächlich das, ja, was ich das richtig schön finde, wie versöhnlich du auch über deine Mutter sprichst, weil ich glaube, man kommt als Eltern sehr schnell in so eine, Gott, ich muss irgendwie alles perfekt machen, damit mein Kind irgendwie aufwächst und ein glücklicher Mensch wird. Und vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht reicht das auch, wenn man sich bemüht. Das kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie man ist als Elternteil. Also danke auf jeden Fall sehr.
Danke euch.
Ja, wir sind auch neugierig, liebe ZuhörerInnen, wie es euch mit diesen Themen geht. Wie geht ihr denn mit den Fragen um? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welche Ressourcen nutzt ihr oder welche fehlen euch? Ihr könnt uns gerne schreiben per E-Mail oder auf Instagram oder auch als Kommentar auf Spotify.
Und wie immer haben wir euch natürlich alle Quellen und tollen Tipps, Bücher und Materialien in den Shownotes verlinkt. In unserer nächsten Folge geht es um das liebe Geld. Es geht um die finanzielle Erziehung von Kindern. Wie sprechen wir mit unseren Kindern über Geld? Wie haben wir den Umgang mit Geld gelernt? Und jetzt wünschen wir euch erstmal schöne Feiertage und freuen uns auf euch am 2. Januar mit der neuen Folge.
Tschüss, liebe Anna. Tschüss, lieber Serge.
Tschüss. Yeah.